Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Squid ist nämlich nicht gebaut worden, sondern geboren worden. Die Squid ist ein riesiges Lebewesen. Und in diesem riesigen Lebewesen leben 30.000 Menschen. Die meisten dieser 30.000 Menschen verehren die Squid als gütige Mutter oder Göttin. Einige wenige können sogar mit ihr kommunizieren. Das beschreiben sie meistens so, dass die Squid in ihrem Fleisch singt. Aber mit dieser Verehrung der Squid sind die Menschen, die dort dieses Schiff bewohnen, ziemlich allein. Denn die Menschen, die auf den anderen Schiffen wohnen, die alle gebaut sind, die alle technologische Konstrukte sind, bei denen herrscht eine andere Religion vor, die Kirche des Void. Da verehrt man die Leere. Und zwar durchaus auch im Wortsinne. Man hat also eine besondere Zeremonie, die man abhält, um einen Priester zu weihen in der Kirche des Void. Und wer schon immer mal wissen wollte, was denn passiert, wenn man sich ungeschützt in eine Luftschleuse stellt und die Tür aufmacht, der wird das jetzt erfahren. Das habe ich extra für Sie recherchiert. Immer wieder stach der Tätowierstift Nadeln in Ugrons Brust und ließ Pigmente roter Farbe darin zurück. Das Zwicken verschob sich, während der ehrwürdige Batuo die vorgezeichnete Form abfuhr, um den angehenden Priester mit dem erblühten Lotos zu kennzeichnen. Der Schmerz war nicht der Rede wert, aber der Hunger plagte Ugron. Er hoffte, dass niemand seinen Magen knurren hörte. Was für ein prosaischer Gedanke, so kurz vor der einschneidendsten Minute seines Lebens. Batuos rundes Gesicht lächelte zufrieden, als er sein Werk betrachtete. Ugrons Mentor legte den Tätowierstift ab und reichte ihm die Hand. Ugron griff zu und zog sich aus dem gekippten Sessel. Er durfte nur den Teil seines Gewandes, der normalerweise seinen Oberkörper bedeckte, nicht wieder anlegen, aber er ordnete die Stoffbahnen so, dass sie ordentlich über den Gürtel hingen. Sie ähnelten einem orangeroten Rock, der bis knapp unter die Knie reichte. »Bist du bereit?« Stolz schwang in Batuos Stimme. »Kann man dafür bereit sein?« fragte Ugron zurück. Batuos Lächeln veränderte sich, aber Ugron vermochte nicht zu erkennen, was die Ursache dafür war. Sorge, Bedauern, Enttäuschung? Er strich über seine Brust und betrachtete die Hand. Ein wenig Blut war daran. Ugron hätte gern einen Spiegel gehabt, um sich die Tätowierung besser ansehen zu können, aber für Eitelkeiten war jetzt der falsche Zeitpunkt. »Und wenn kein anderer Zeitpunkt mehr für ihn käme?« fragte er sich. »Was, wenn er seine Weihe nicht überlebte?« Er schüttelte den Kopf. Dann wäre auch gleichgültig, ob er den roten Lotus über seinem Herzen gesehen hätte oder nicht. Trotzdem blickte er an sich hinunter. Aus dieser Perspektive wirkte die Tätowierung gut ausgeführt. Es gab nichts mehr zu sagen. Sie gingen voran und verließen die kleine Krankenstation, die ihnen als Studio gedient hatte. Auf dem Gang wartete die kleine Gemeinde des Void an Bord der Squid. Nicht einmal 100 Menschen hatte Batuo zu seinem Glauben führen können. Er hoffte, dass der erste Priester aus ihrer Mitte einen positiven Effekt auf die Missionserfolge entfaltete. Auch Rila war hier. Ugron hatte gehofft, dass sie kommen würde, nicht so sehr, weil sie auf der Marlin ab und zu an den Meditationen der Lehre teilnahm, wie sie erzählt hatte. Er wollte sie nicht für die Lehre, sondern für sich, erkannte er. War auch das etwas, das er besser loslassen sollte? In ihrem Lächeln war die Sorge zu sehen. Vielleicht hatte sie bereits einer Priesterweihe beigewohnt. Ugron wusste, dass es dabei immer wieder zu Todesfällen kam. Aber Batuo hatte es auch überlebt, versuchte er sich zu beruhigen. Sah die Gemeinde ihm seine Angst an? Würde Rila ihn für einen Feigling halten? Er wich ihrem Blick aus und begann den Weg durch die Gänge der Squid. Batuo blieb an seiner Seite. Die Gläubigen schlossen sich hinter ihnen an. die gewundenen Pfade, den Aufstieg eine Schräge hinauf, den Saal der Seufzer und die Leitern, die er hinabkletterte, nahm Ugron kaum wahr. Eigentlich hätte sein Geist nun leer sein sollen. Dafür hatte er abgeführt und danach einen Tag gefastet, in den Schriften der ersten Buddhas gelesen und die Erforscher der Sternenlehre studiert. Aber sein Verstand füllte sich mit Gedanken an Rila. Sie faszinierte und verwirrte ihn zugleich. In der vergangenen Woche hatte er die Squid mit völlig anderen, mit ihren Augen gesehen. Wie ein Kind staunte Rila über das Leben, das sie hier überall umgab. Sie hatte vor Rührung geweint, als die Squid die Sonnenkorona durchflogen hatte. Gemeinsam mit Ugron war sie unter einer Membran gestanden in irgendeinem Atrium, das sie bei ihren zahllosen Wanderungen durch das Schiff erreicht hatten. Funken und Feuerräder hatten brennende Streifen in die durchsichtige Oberfläche gemalt. Dahinter erstreckten sich endlose Ebenen von Licht, manche durchscheinend, andere sich gegenseitig verdeckend. Licht, hinter Licht, hinter Licht, weiß, gelb, orangefarben, rot. Die Membran filterte unterschiedliche Wellenlängen aus, aber dieses Wissen nahm dem Wunder nichts von seiner Kraft. Stumm hatten sie nach oben geschaut, ins Herz des Sterns und sich bei den Händen gehalten. Über diesen Moment hatten sie nie mehr gesprochen. Von den wirklich großen Dingen muss man schweigen, lautete ein Lehrsatz der Kirche des Void. Und doch ertappte sich Ugron immer wieder dabei, sich Worte zurechtzulegen, um diesen Augenblick im Gespräch mit Rila zurückzuholen. Er schalt sich einen Narren. Die Squid würde noch viele Male nach Astriden fischen. Er könnte es sich so oft ansehen, bis es ihm langweilig würde. Doch Rila wäre nur noch kurze Zeit an Bord. Die Squid hatte die Corona verlassen und schwamm jetzt durch den Leerraum. Das Rendezvous mit der Marlin nahte. Ugron war von sich selbst verwirrt, weil er spürte, dass ihn diese Aussicht mehr aufwühlte als die unmittelbar bevorstehende Zeremonie. Möglicherweise war das eine animalische Fluchtreaktion seines Geistes, der der Gefahr entgehen wollte. Nahm er deswegen jede Alltäglichkeit schöner wahr, wenn Rila beschrieb, wie sie die Leuchtadern, die sanft pulsierenden Wände, die Effekte der Schwerkraft oder die Räumlichkeiten der Squid sah und empfand? Doch das konnte nicht die ganze Erklärung sein, auch nicht, dass er sich zu Rila hingezogen fühlte. Entweder seine eigene Achtsamkeit für das lebende Schiff hatte sich gesteigert oder die Squid verhielt sich tatsächlich anders, seit Rila auf der Krankenstation erwacht war. Ugron hörte den Gesang jetzt ständig in seinem Fleisch, auch wenn er nicht mit Rila zusammen war. Selbst während seiner gestrigen Fastenmeditation war er mal angeschwollen, mal leiser geworden, aber niemals verstummt. Er nahm sich vor, die Zoeliker zu fragen, ob sie ebenfalls eine Veränderung wahrnahmen, auch wenn nichts in ihrem Verhalten darauf hindeutete. Sie leiteten die Gesänge, pflegten die gütige Mutter und mahnten die Bewohner, in Harmonie mit ihr zu leben. Alles schien so zu sein wie immer. Doch nach außen hin hätte die herrschende Kaste der Squid wohl ohnehin nichts preisgegeben. Sie erreichten die Außenschleuse, die Batuo für die Weihe reserviert hatte. Jedes Zögern hätte es nur schwerer gemacht. Ugron löste den Gürtel und entledigte sich seines Gewandes. Auch die Unterwäsche und die Sandalen legte er ab. Batuo zog die Schutzbrille aus den Falten seiner Robe und reichte sie ihm. Eine Kerbe für die Nase gab dem durchgängigen Transplast zusätzlichen Halt. Ugron setzte sie auf und zog das elastische Band über den Hinterkopf. Seine Sicht war nun ein wenig abgedunkelt. Batuo trat zurück zu den Gläubigen. Rila stand in der vierten Reihe. Sie musste eine Lücke zwischen den Köpfen vor sich finden, um ihn anzusehen. Gestern hatte Ugron überlegt, ob er sich seiner Nacktheit schämen würde, wenn sie ihn betrachtete. Aber so war es nicht. Auch der Hunger war verschwunden. Endlich war er im Hier und Jetzt. Er drehte sich zur Schleuse um. Die innere Tür stand offen. Die Wülste waren in die Wände des Gangs kontrahiert. Erfahre die Leere, sagte Batuo hinter ihm. Ugron trat in die Schleusenkammer. Sofort wuchs das innere Schott zusammen. Er war allein in einem Raum, in dem er jede Wand berühren konnte, wenn er die Arme ausstreckte, wie in einem Schrank. Hinter ihm lag sein bisheriges Leben voller Sehnsüchte und Vermutungen. Vor ihm wartete die Leere des Wissens. Ugron fasste die mit den Wänden verwachsenen, warmen Halterungen. Sein Herz schlug schnell und fest. Er sah an sich herunter. Einige Blutperlen glänzten auf der frisch gestochenen Tätowierung. Er wischte sie nicht fort. Wenn er den Griff jetzt wieder löste, würde er den Mut verlieren. Stattdessen schloss er die Fäuste fester. Er atmete tief, obwohl er wusste, dass das unklug war. Immerhin behielt er so den Mund offen. Ruhig wanderten die Lichter durch das Geflecht an der Decke. Er hörte den vielstimmigen Gesang der Squid in seinem Fleisch. Besonders intensiv nahm er die langgezogenen Töne wahr, die Minuten brauchten, um zu verklingen. Um diese woben sich die Melodien, die seine Sehnen zu streicheln schienen. Er wartete. Nichts geschah. War er schon lange hier drin? Das Zeitgefühl entglitt ihm. Er konzentrierte sich darauf, den Mund offen zu halten. Die wandernden Lichter schufen helle Flecken auf den braungrünen Wänden. Sein Blick folgte einer undurchsichtigen Ader, die sich mal hervorhob, dann fast gänzlich abtauchte und danach wieder aufwölbte. Sie verzweigte sich, der dünnere Teil verästelte sich über der linken Lippe des Außenschotts. Ob Batuo, Rila und die anderen ungeduldig wurden? Wann würden sie nach dem Rechten sehen? Ugron kam die verrückte Idee, er könnte einfach umkehren und behaupten, alles sei wie geplant geschehen und seine Weihe sei vollzogen. Sicher würde man sich wundern, dass er keine Spuren davon getragen hätte, aber könnte man ihm beweisen, dass er die Lehre nicht erfahren hatte? Und selbst wenn, er würde leben. Das wenigstens wäre gewiss. Vielleicht als Aufschneider. Die Jünger des Vuit mochten ihn sogar einen Betrüger nennen. Aber auf der Squid waren sie Sonderlinge. Wenn sie ihn mieden, was machte das schon? Ugron schüttelte den Kopf. Er war zu weit gegangen, um noch umzukehren. Wer wäre er, wenn er jetzt durch die Innenschleuse ginge? Der Liebling der Mutter, der es abgelehnt hatte, seinem Volk als Zueliker zu dienen. Und nun der Jünger der Lehre, den sein Mentor gefördert hatte wie keinen sonst und der im Augenblick der Transzendenz zu seiner größten Enttäuschung wurde. Ein wertloser Niemand ohne Platz im Leben. Was wäre mit der Squid, die seit Tagen in seinem Fleisch sang? Würde sie sich von ihm abwenden? Oder wurde er verrückt und es gab den Gesang gar nicht? Er versagte dabei, Rila dieses Phänomen zu erklären. Vielleicht, weil es nur eine fixe Idee war, ungreifbar mit Worten, die gemacht waren, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Aber was war Wirklichkeit überhaupt? In Gedanken wandte er sich an Mutter. Er überlegte, worum er sie bitten wollte. Er fokussierte seine Überlegungen, bis er die eigene Stimme in seinem Kopf hörte. Öffne das Tor zur Wahrheit. Lass mich die Lehre erfahren. Schmatzend lösten sich die Lippen der Außenschleuse voneinander. Ugron atmete ein, als hätten seine Lungen einen eigenen Willen und wollten die letzte Gelegenheit nutzen, Luft einzusaugen. Bereits jetzt hörte er das Zischen an der sich bildenden Öffnung und spürte den Zug auf der nackten Haut. Er zwang sich, den Mund offen zu lassen. Eigentlich war es gut, dass er weiteratmete. Was machte ein bisschen mehr Luft schon aus? Wichtig war, dass er nicht blockierte. Das war seine einzige Möglichkeit, etwas für sein Überleben zu tun. Die Außenschleuse riss vollständig auf. Ein Ruck löste Ugrons Füße vom Boden, weil die Luft ins All entwich. Aber der Zug war kurz und schwach genug, dass er sich mühelos festhalten konnte. Der rote Zwerg musste sich auf der gegenüberliegenden Seite der Squid befinden. Ugron sah nur unzählig viele Lichtpunkte. Manche standen eng beieinander, andere waren einsame Wächter inmitten von Schwärze. Keiner war so groß, wie die nur wenige Lichtminuten entfernte Sonne des Systems erscheinen musste. Ugron fühlte, wie die Luft oral und anal entwich. Letzteres war eine demütigende Erfahrung, eine Mahnung an die Unvollkommenheit, ja Erbärmlichkeit fleischlicher Existenz. Er wusste, dass er nichts dagegen tun konnte. unter Normaldruck, also in einer Atmosphäre, auf die der menschliche Organismus ausgelegt war, gab es in jedem Kubikzentimeter etwa 27 Trillionen Moleküle. Im Extremvakuum des Void dagegen kamen weniger als 10.000 Teilchen auf das gleiche Volumen. Zwischen den Sternen reiste ein Molekül durchschnittlich 100.000 Kilometer, bevor es auf ein zweites traf. Im Innern eines Sternsystems lag die Dichte ein wenig höher, aber dennoch verteilte sich das aus der Schleuse entweichende Gas blitzartig. Und der niedrige Druck hatte weitere Auswirkungen. Hier gab es nichts, was Ugron gewärmt hätte. Das Medium dafür fehlte, sodass seine 310 Kelvin Körpertemperatur unaufhaltsam dem absoluten Nullpunkt entgegensanken. Das taten sie allerdings sehr langsam, weil es auch nichts gab, das seine Körperwärme aufgenommen und abtransportiert hätte. Er verlor sie also allein durch Abstrahlung, jedenfalls wenn der erste Schock überwunden wäre. Schon nach wenigen Sekunden spürte er die Auswirkung der Tatsache, dass der Druckabfall den Siedepunkt einer jeden Substanz dramatisch senkte. Obwohl ihm nicht heiß war, kochte die Flüssigkeit auf seiner Haut, ebenso wie die Blutstropfen auf der Tätowierung. Es fühlte sich an wie 1000 Insekten, die über ihn krabbelten, gefolgt von Nadelstichen, als sich die austrocknende Haut zusammenzog. Und die Kälte traf ihn wie ein kurzer, plötzlicher Windstoß. Doch es war keine Böe, sondern ein Effekt, den man Verdunstungskälte nannte. Das Überwechseln in den gasförmigen Aggregatzustand nahm Energie auf und die entschwindenden Moleküle trugen die Wärme fort. Es endete binnen Sekunden, dann war Ugrons Körperoberfläche vollständig trocken. Schlimmer war es in seinem Mund, auf der Zunge. Die Geschmacksknospen waren der Teil des Körpers, der am ehesten Schaden nahm. Der beste Rat, den Ugron bekommen hatte, lief darauf hinaus, es einfach geschehen zu lassen. Je weniger Widerstand man der Leere entgegensetzte, desto vorteilhafter war es nicht nur spirituell, sondern auch physisch. Die Trockenheit löste einen Hustenreiz aus, dem er aber nicht nachgeben konnte, weil sein Brustkorb entleert war. Das war auch gut so. Es verkleinerte die Innenfläche, auf der die Lunge dem Unterdruck standhalten musste. Die Wahrnehmung seiner körperlichen Reaktionen nahm Ugron in den ersten Augenblicken vollständig gefangen. Sein Verstand hatte keine Kapazität frei, um sie auf die Leere selbst zu richten. Er klammerte sich an die kreatürliche Angst vor dem Ende in dieser tödlichen Umgebung. Wieder besseres Wissen versuchte Ugron einzuatmen. Vergeblich mühte sich sein Zwerchfell, gegen das Vakuum des Leerraums einen Unterdruck zu erzeugen und das Weiten des Brustkorbs einzuleiten. Es fühlte sich an, als drückte ein Riese Ugrons Rippen auf engstmöglichem Raum zusammen. Funken begannen zwischen den Sternen zu tanzen, obwohl die Augen durch die Brille geschützt waren. Der fehlende Sauerstoff machte sich bemerkbar, die Bewusstseinstrübung setzte ein. Batuo hatte versprochen, dass in dieser Phase das kontrollierte Denken verwehte. Das pure Sein, das Geschehenlassen im Angesicht der Leere, begann. 90 Sekunden konnte ein menschlicher Körper im Vakuum überleben. Das war Ugrons letzter klarer Gedanke, bevor seine Instinkte ihn zur Flucht drängten. Batuo hatte versucht, ihn darauf vorzubereiten, aber Ugron hatte nicht erwartet, dass die Muskeln in seinen Armen ein Eigenleben entwickelten. Sie rissen ihn nach vorn, wollten ihn hinter dem entweichenden Sauerstoff her ins All schleudern. Es war ein primitiver Impuls, der besser zu einem Tier als zu einem Menschen gepasst hätte. Mit einem Funken Rationalität war klar, dass sich eine Sicherheit voller lebenserhaltender Atmosphäre hinter seinem Rücken befand, im Innern des Schiffs. Zu seinem Glück blieben die Fäuste fest um die Griffe geschlossen. Hätte er losgelassen, wäre das sein Tod gewesen. Zwar hätte man ihn wieder eingesammelt, aber bestimmt nicht vor der Frist, die seinem Körper im Vakuum noch blieb. Er brachte die zitternden Arme unter Kontrolle. Wie viele Sekunden war er jetzt schon hier draußen? 20? Oder mehr? Weniger konnten es nicht sein. Die Brust schmerzte, als steckte sie in einem Schraubstock. Die mitleidlosen, kalten Lichter der Sterne vervielfachten sich, als ginge weißer Schimmel von ihnen aus und wucherte durch das Schwarz des Weltraums. Trübte sich seine Sicht wegen des Sauerstoffmangels? Was er sah, konnte nicht wahr sein. Die Helligkeit breitete sich aus, verlor dabei aber an Intensität. Bald war alles ein mattes Grau. 30 Sekunden oder schon 40? Bei einer vollen Minute würde Batuo das Außenschott schließen, Atmosphäre würde die Schleusenkammer füllen und alles wäre überstanden. Ein roter Schatten erschien im Grau. Er wuchs an und gewann Konturen, gezackte Formen gruppierten sich in Kreisen. Das war eine Lotosblüte, das Zeichen der Kirche des Void. Erlebte Ugron eine Offenbarung? Hieß die Lehre ihn willkommen? Das schien ihm ein vermessener Gedanke zu sein. Batuo sagte, die Lehre beachte Menschen höchstens, um sie ihre Bedeutungslosigkeit und Vergänglichkeit erahnen zu lassen. Doch danach sah diese Blüte nicht aus. Sie wirkte wie ein Geschenk oder wie ein Versuch, mit ihm zu kommunizieren. Ein Verlustgefühl schmerzte ihn, als der Lotus in unübersehbar viele Scherben zersplitterte. Doch dahinter kam nicht das einheitliche Grau des Hintergrunds zum Vorschein. Vielmehr bewegten sich die Bruchstücke in gewundenen Bahnen, manche sogar in enger werdenden oder sich ausdehnenden Spiralen, wobei sie eine Färbung hinterließen, als wären sie Pinsel. Sie reichten von einem bräunlichen Rot über Bordeaux und Karmesin bis zu Orange. Bald war Ugrons gesamtes Blickfeld eingefärbt. Aber was bedeutete das schon? Bald. Er befand sich im Nichts. Vor sich wusste er eine unermesslich große Leere des Raums. Gab es auch eine Leere, ein Nichtsein der Zeit? War das dann Stillstand, eingefrorene Gegenwart oder eine Ewigkeit, die alle Zeitquanten umfasste? Trafen sich das Alles und das Nichts in der Unendlichkeit? Und wieso war das bewegte, lockende Rot, das er vor sich sah, weniger real als die fernen Sterne, die er zuvor im Schwarz ausgemacht hatte? Auch sie waren nur die Reaktion eines unvollkommenen Denkapparates, das seltsame Wechseln von Ladungen zwischen Synapsen, ausgelöst durch die elektromagnetische Reizung der Retina, eines Wahrnehmungsorgans, das sich für ganz andere Aufgaben entwickelt hatte. Vielleicht waren zwar die Sinne getrübt, die er gebraucht hätte, um mit einem Faustkeil ein Tier zu erjagen, aber dafür mochte gerade etwas anderes sein Hirn mit Eindrücken versorgen. Ein Sinn, der für Weiteres bestimmt war, für Dinge, die jenseits der Körperlichkeit lagen und ihm Erkenntnisse erlaubten, die nichts mit den Bedürfnissen eines Tieres gemein hatten. Wie viele Sekunden bis zur vollen Minute? Schlug sein Herz noch oder hatte es ausgesetzt? Schließlich gab es keinen Sauerstoff zu transportieren und sein Geist begann, sich aus dem klebrigen Gefängnis der Kohlenstoffverbindungen zu lösen, die Ugrons Körper ausmachten. Er starrte auf das Rot, das sich beständig veränderte, sich drehte, indem sich Schattierungen und Flecken ausdehnten und wieder zusammenzogen. Hatte er seine Augen geöffnet oder geschlossen? Gut möglich, dass er mit seinem Geist sah. Ihn überkam das Gefühl, dass diese Vision ihm mehr vermitteln wollte als die Größe und Fremdheit eines Universums, in dem Materie ein Messfehler in all dem Nichts darstellte. Es ging um etwas anderes als um den Spott einer unbegreiflichen Natur. Es ging um Verstehen. Aber was sollte er mit einem Verstand erfassen, den ein sterbender Körper gefangen hielt? Er fühlte sich wie jemand, den eine hauchdünne, aber unzerbrechliche Wand von etwas sehr Begehrenswertem trennte, von der wertvollsten Entdeckung seines Lebens. Hatte er seine Jahre mit Nichtigkeiten vertan, mit Unerheblichem? Wieso hatte ihn nichts auf diese Begegnung mit dem Ewigen vorbereitet? Worin lag der Wert von Batuos Unterweisungen? Batuo verstand nichts, dachte er. Batuo stammelte Irrelevantes, wenn er predigte. Er verzieh seinem Mentor. Wie sollten menschliche, vergängliche Worte diese Allgewalt erfassen und den Nichtsahnenden vermitteln? Durch Ugrons von einem umfassenden Muskelkrampf versteiften Körper vibrierte der Gesang der Squid. Sie war bei ihm, selbst jetzt, sogar in dieser Grenzerfahrung. Er spürte, dass sie das Außenschott schließen wollte. Hatte Batuo das angeordnet? Doch wer war schon Batuo? Und was bedeutete das Risiko unheilbarer Dekompressionsschäden an einem ohnehin vergänglichen Körper im Vergleich zu der unendlichen Erkenntnis, die irgendwo dort draußen vor ihm lag? Aber wenn die Bilder, die Ugron wahrnahm, in Wirklichkeit nichts mit dem All dort draußen zu tun hätten, sondern sich in seinem Verstand formten? Sie suchten die Wahrheit an der falschen Stelle, dachte er. Die Menschen ertrugen nicht, dass sie einfach nur zu dumm waren, die Wahrheit zu erkennen, obwohl sie jeden umgab und durchdrang. Deswegen hetzten sie immer schneller und immer weiter. Die Wahrheit war ewig, also war sie immer gegenwärtig. Und sie war in jeder Richtung unbegrenzt, also musste man sie überall antreffen. War sie vielleicht nur zu schrecklich für ihren kümmerlichen Intellekt? Verschleierte der Mensch sie deswegen? Lenkte er sich darum immer davon ab und verstrickte seine Aufmerksamkeit in Nichtigkeiten? Ugron starrte in den Mahlstrom, der seinen Verstand zu zerstören drohte. Mutter, dachte er so klar, wie er es vermochte, halte die Schleusenkammer offen. Ich bitte dich, gewähre mir die Zeit, die ich brauche, um zu erkennen. Vielen Dank. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, es gibt noch eine Möglichkeit, Autogramme zu bekommen. Es gibt nämlich eine Signierstunde direkt hinter mir, wenn man um diese Trennwand rumgeht. Da kann man auch das Buch bekommen, wenn es einen interessiert, wie es mit Ugron und der Lehre und der Squid und allem überhaupt weitergeht. Ansonsten gibt es heute im Theater Schillow um 19.30 Uhr noch die Piper Fantasy Nacht mit Brandon Sanderson, Michael Peinkofer und mir. Da sprechen wir dann auch noch mal ein bisschen über dieses und andere Bücher. Vielen Dank für Ihr Interesse. Viel Spaß weiterhin auf der Leipziger Buchmesse. Ich hoffe, wir sehen uns dann noch mal.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.